Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance? Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Ja, das Jahr ist fast rum und damit ist es Zeit für unseren Weihnachtspodcast. Den bestreite ich, das wisst ihr, traditionell mit Sven Prüfer. Und ihr wisst auch, dass Sven ein renommierter Restrukturierungsanwalt ist, Partner bei A&O Sherman. Und ja, gibt nicht so viele Restrukturierungen, die man in der Presse findet, in die er nicht irgendwie involviert ist. Vor allem aber blickt er sehr gern und manchmal auch emotional über den Tellerrand. Und das macht's für mich immer zu einem Vergnügen, mit ihm zu sprechen. Darum freue ich mich sehr, Sven. Schön, dass du heute wieder anlässlich unseres Weihnachtspodcasts mit dabei bist.
Das kann ich nur zurückgeben. Freue mich, Bastian.
Sind unsere Restrukturierungen ein Spiegel unserer Gesellschaft? Ja, darüber wollen wir heute sprechen. Und Anlass dafür, Sven, ist ein Telefonat, das wir vor kurzem geführt haben. Da wollten wir eigentlich das Thema für unseren heutigen Weihnachtspodcast besprechen. Es brach dann aber, als ich dich gefragt habe, wie es dir geht, buchstäblich aus dir heraus und du hast mir deine Sorgen sowohl in Bezug auf unsere Gesellschaft als auch in Bezug auf unsere aktuellen Restrukturierungen geschildert. Und ich fand, da gab es durchaus eine ganze Menge Parallelen. Und so haben wir beschlossen, das einfach zum Thema unseres Podcasts zu machen. Ist das so einigermaßen korrekt wiedergegeben?
Ja, mal gucken, wo dieser Podcast uns dann konkret hinführen wird.
Bin ich auch gespannt. Vielleicht erzählst du uns erstmal ein bisschen was. Restrukturierung, haben wir einige mittelgroße, große gesehen. Was erwartet uns 2026? Müssen wir uns darauf gefasst machen, dass da einige große, bekannte Namen mit dazukommen?
Ich glaube, es wird keinen Weg dran vorbeiführen, dass größere Namen, als wir sie bisher schon kennen, ebenfalls Restrukturierungsfälle sind. Teilweise sind sie es ja heute schon, insbesondere Automotive ist ja sonnenklar, als Branche betroffen. Ob man das dann unter dem klassischen Fall der Restrukturierung sehen wird, die dann tatsächlich mit einem Insolvenzverfahren restrukturiert werden muss, oder ob diese großen Unternehmen nicht Möglichkeiten finden, durch Desinvestments, durch Refinanzierung, durch eine Kombination all dieser verschiedenen Maßnahmen, Restrukturierungen durchzuführen, ohne sie so zu bezeichnen, ist eine ganz andere Frage. Aber in der Substanz werden wir eine erhebliche Beschleunigung des Geschehens, des Restrukturierungsgeschehens in Deutschland und Europa erleben. Und es wird Namen betreffen, die sich selbst mit dem Begriff Restrukturierung nicht werden assoziiert sehen wollen.
Okay, na gut, das ist ja kein Wunschkonzert. Da sind wir gespannt, was da konkret kommt. Du wirst da zweifellos hier und dort deine Finger drin haben. Ist jetzt gar nicht unser Thema heute, da zu spekulieren. Wir wollen mal den Blick ein bisschen weiter spannen oder den Bogen etwas weiter spannen. Wir sind jetzt ja auch nicht angetreten, um irgendwie die gesellschaftskritischen Elemente zu bereichern. Da gibt es ziemlich viel. Aber wenn wir vergleichen wollen, inwiefern die Themen, die uns als Gesellschaft herausfordern und die aktuell Unternehmen herausfordern, dann müssen wir uns, glaube ich, schon ein bisschen mal mit der großen Gesamtgemengelage beschäftigen. Da hatten wir in unserem Telefonat, du hattest gesagt, die Zeit nach 1990 ist endgültig vorbei. Ich kurz darüber nachgesagt und gesagt, ja, aus meiner Sicht ist eigentlich sogar die Nachkriegszeit vorbei. Das kann man vielleicht so oder so sehen. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen ausführen, was du darunter verstehst und warum das für uns heute wichtig und auch eine Herausforderung ist.
Herausforderung ist es, um das vielleicht von hinten her aufzuziehen, ist der Verlust von, wie haben wir es beide genannt, althergebrachten Selbstverständlichkeiten,
genau,
in denen wir gewohnt sind, Dinge zu analysieren. Sozusagen das Prisma, die Brille, das Mikroskop, wie auch immer du es nennen willst, mit dem wir versuchen, der Herausforderung Herr zu werden, die da jeden Tag neu auf uns hereinprasseln. Die Rahmenbedingungen ändern sich, und zwar in einer Geschwindigkeit oder vielleicht nicht mal Geschwindigkeit, aber einer Konsequenz, die wir bisher, so ist jedenfalls mein Empfinden und mein Eindruck, noch nicht richtig wahrnehmen. Was heißt das? Wir müssen auf der einen Seite konstatieren, vertraute politische Muster, in denen wir uns in der Nachkriegszeit und von mir aus jedenfalls ab 1989, 90 bewegt haben, haben definitiv ihre bisherige Bedeutung verloren. Und ob dieser Prozess bereits zu einem Ende gekommen ist, sei mal mit einem Fragezeichen versehen. Wir sehen das klassische Blockdenken, das uns in der Nachkriegszeit gut gut die Welt in zwei Lager gespalten hat. Das ist zu einem Ende gekommen. Wir haben dann geglaubt, es würde keine Blöcke mehr geben. Jedenfalls war das so in den 90ern und vielleicht auch in den frühen 2000ern zumindest die Wahrnehmung, der gesellschaftliche Konsens. Und wo stehen wir heute? Wir sehen eine Welt, die, ich will jetzt nicht sagen gespalten, aber doch zumindest akzentuiert wird durch große Player aus den USA, aus Russland, aus China, wo die Europäische Union, wenn man sie denn als Union sozusagen als Block sehen will, selbst als Gruppe Bedeutung verloren hat an Einfluss, sowohl politisch, militärisch, wirtschaftlich, und dieser Prozess noch lange nicht zum Stillstand gekommen ist. Das heißt, ein Muster nach dem Motto, ich kann mich politisch darauf verlassen, dass die Welt in bestimmte Lager geteilt ist, die in bestimmter Weise agieren werden. Allein diese Gewissheit, die gibt es heute, glaube ich, in dem Sinne nicht mehr, sondern wir sehen einen ganz starken Trend zu Multipolarität und, glaube ich, auch zur Autokratie. Und was es uns offensichtlich so schwer macht, damit umzugehen, ist, das ist kein Prozess, der wie ein Big Bang sich entwickelt, wo wir plötzlich alle über Nacht vor neue Herausforderungen gestellt werden, sondern das ist ein Prozess, der ist die letzten 10, 15 Jahre sukzessive umgesetzt worden oder vonstatten gegangen oder mit dem sind wir konfrontiert worden, so kann man es vielleicht sagen, immer im Weiteren mit graduellen Verschiebungen, so dass man gar nicht oft genug sich daran erinnern kann, was hat sich denn nun wirklich verändert, sich darüber klar zu werden, die Dinge sind heute anders. Das heißt, dieser schleichende, graduelle Prozess, der aber zu einer neuen Qualität geführt hat, den überhaupt erstmal zur Kenntnis zu nehmen und zu akzeptieren, dass die Rahmenbedingungen heute grundsätzlich andere sind, fällt uns offensichtlich schwer. Und sich heute nochmal neu darüber zu vergewissern, wofür stehen wir eigentlich und wie sind die Rahmenbedingungen und akzeptieren wir die und was können wir denn in diesen Rahmenbedingungen ändern oder können wir die Rahmenbedingungen als solche nochmal anpassen? Das ist die große Herausforderung, die, glaube ich, als Gesellschaft und dann von mir aus in unserer klitzekleinen Welt, in unserer klitzekleinen Restrukturierungsbubble, so wichtig sie auch sein mag, natürlich eine Entsprechung findet, weil auch wir müssen natürlich die Realitäten da draußen zur Kenntnis nehmen.
Ja, Realitäten ist ja ein weiter Begriff, ehrlich gesagt, in Zeiten, wo Fakten ein bisschen an Bedeutung verloren haben. Trotzdem könnten wir zwei uns wahrscheinlich darauf einigen, dass wir Herausforderungen haben, was die äußere Sicherheit anbelangt. Wir haben auch Herausforderungen, was die innenpolitische Verfasstheit, was unser gesellschaftliches System anbelangt. Und wir haben definitiv, und das wird dann ja der zweite Teil unseres Gesprächs sein, ökonomische Herausforderungen, die sich auch immer klarer auf Unternehmensebene runterbrechen lassen. Aber haben wir aus deiner Sicht gesamtgesellschaftlich noch ein Diagnoseproblem oder haben wir nur ein Umsetzungsproblem?
Ich glaube, wir sind teilweise in einem Realitätsverweigerungsproblem. Was meine ich damit? Wenn wir ehrlich und soweit es geht vorurteilsfrei auf die Entwicklungen, die stattgefunden haben und die stattfinden, blicken, dann würden wir sehen, dass politisch, militärisch, wirtschaftlich die Dinge sich geändert haben. Dafür muss man die Augen aufmachen und dafür muss man, glaube ich, so ein bisschen auch die, oder nein, nicht nur ein bisschen, dafür muss man die Komfortzone, an die man sich von mir aus die letzten 20, 30 Jahre gewohnt hat, die muss man verlassen und muss bereit sein, in Frage zu stellen, stimmt denn das alles noch, was ich über mich, über meine Sicht der Welt, über das Unternehmen, mit dem ich arbeite, die Produkte, die Services, die wir anbieten, what have you, ist das noch zutreffend? Punkt 1, das heißt, wir haben, glaube ich, das erste Thema, wie in jeder guten Restrukturierung, akzeptiere die Fakten, ne, und nimm sie zur Kenntnis und versuch nicht, die Welt unter einem Blickwinkel zu sehen, der zwar schön für dich ist, aber mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Das heißt, ich glaube, wir haben als erstes ein Realitätsverweigerungsthema, daraus eine Diagnose abzuleiten, nach dem Motto, was bedeutet denn das jetzt? Heißt das, wir stehen vor schmerzhaften Veränderungen? Ist, glaube ich, das nächste Thema. Wir neigen, glaube ich, aufgrund des Erfolgs der Vergangenheit dazu, der uns auch wahrscheinlich ein bisschen träge gemacht hat. Nach dem Motto, über 20, 25 Jahre lang erfolgreich gewesen. Warum muss ich mich denn jetzt hier nochmal verändern? Warum muss ich überhaupt irgendwas ändern? Die Konsequenz radikal zu ziehen und zu sagen, wie lange oder kann ich überhaupt noch so weitermachen? Und wenn ja, wie lange? Und was muss ich eigentlich ändern, um in einem Zeitraum, der jetzt nicht die nächsten 365 Tage ist, sondern der die nächsten 5 oder 10 oder 20 Jahre umfasst, um auf der richtigen Seite zu stehen und zu den richtigen Ergebnissen zu kommen. Diese Konsequenzen auszusprechen und bereit sein zu akzeptieren, das ist, glaube ich, das Diagnosethema. Ziehe ich die richtigen Schlussfolgerungen daraus? Und wenn wir schon auf der Stufe der Analyse und der Diagnose, was machen wir als nächstes, ein Problem haben, dann haben wir erst recht ein Umsetzungsproblem. Ich glaube, wir sind dabei, an Symptomen herumzukurieren, ohne uns ernsthaft die Frage zu stellen, was sind denn die wirklichen Ursachen und wie können wir mit den Themen wirklich umgehen? Und das macht mich im weitesten Sinne des Wortes, ich würde es vorsichtig formulieren, nervös und unruhig, weil ich glaube, wir verlieren Zeit. Wir verlieren zu viel Zeit, die wir in sauberer Analyse, Diagnose und Entwickeln von Rezepten, auch kritisches Diskutieren von Rezepten natürlich, besser investieren würden.
Jetzt sind wir leider, würde ich fast sagen, kein politischer Podcast, sondern beschäftigen uns mit Corporate Finance. Von daher machen wir vielleicht jetzt mal, was die Rezepte anbelangt, einen Cut für unsere gesellschaftlichen Herausforderungen, konzentrieren uns mal auf die ökonomischen und versuchen mal die Analogie herzustellen zwischen dem, was uns als Gesellschaft herausfordert, auch gesamtökonomisch, und was du auf Unternehmensebene beobachtest. Du sprichst von einer Realitätsverweigerung, von letzten Endes zu viel Zeit, die man mit Diagnose verbringt. Man kommt nicht rasch genug und vielleicht auch nicht konsequent genug zur Umsetzung. Ist das was, was auf Unternehmensebene genauso passiert?
Das ist jedenfalls meine Wahrnahme. Um 2 verschiedene Beispiele von Typen nochmal zu charakterisieren. Es gibt sehr erfolgreiche Unternehmen, die es sich leisten, bestimmte Sparten, bestimmte Beteiligungen durchzufüttern, wo sie wissen, dass es ein strukturelles Problem gibt. Das Unternehmen, dieser Teilbereich, ist in einem Markt tätig, der wächst nicht mehr, der schrumpft vielleicht sogar. Auf absehbare Zeit gibt es vielleicht auch kein Bedürfnis mehr für die Produkte oder die Services, die da angeboten werden. Aber um des lieben Friedens willen, werden diese Beteiligungen, ich würde es vorsichtig formulieren, durchgeschleppt, weil man es sich ja leisten kann. Das ist gut und schön und hat sicherlich auch was paternalistisch Caretaker-mäßiges, um niemandem weh zu tun. Aber es löst erstens das Problem dieser Unternehmenssparte nicht und zweitens, wenn sich der Wind in Anführungszeichen für den Gesamtkonzern verschlechtern sollte und die Temperatur sinkt und es einfach komplizierter für sie wird, diese Durchfütterung zu machen, dann würde man sich wahrscheinlich dann in 1-2 Jahren die Frage stellen, warum haben wir nicht schon viel früher angefangen? Mir geht es nicht um Kahlschlagspolitik im Sinne von, das ist eine Sparte, die nicht performt, deshalb stoßen wir sie ab oder stellen sie ein. Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass man, solange man handlungsfähig ist und jetzt nicht aus dem Vollen, aber doch aus gesunden Ressourcen schöpfen kann, wo man in der Lage ist, proaktiv etwas zu gestalten, warum macht man es dann nicht einfach? Natürlich ist Management Attention ein kostbares Gut, aber sich ehrlich die Karten zu legen und zu sagen, wie viele blauen Flecken habe ich hier eigentlich auf meiner Landkarte und wie lange möchte ich die eigentlich wachsen lassen, gegebenenfalls auch unkontrolliert, in der Hoffnung, dass der Rest schon gut gehen wird, ist vielleicht der falsche Fokus. Das ist der eine Punkt.
Vielleicht eine Zwischenfrage. Sind die Carve-Outs, die wir sehen, und die werden ja eher häufiger als seltener, sind die nicht eine Reaktion auf genau diese Analyse und einen Versuch, mit dem Problem umzugehen? Das sind ja jetzt in vielen Fällen nicht gerade die Perlen, die die Konzerne da auf den Markt geben.
Absolut richtig. Die Frage ist immer, ist der Carve-Out dann die Lösung? Der ist insoweit die Lösung, als ich in einer überschaubaren Zeit zu einer Desinvestition komme. Ich kann das entkonsolidieren, ich zeige das gar nicht mehr auf meiner Bilanz. Die Frage ist nur immer, holt mich gegebenenfalls ein fehlgeschlagenes Desinvestment wie ein Bumerang in one year's time wieder ein. Das heißt, was passiert denn eigentlich, wenn dem Desinvestment kein industrielles Konzept zugrunde liegt, das die desinvestierte Gesellschaft langfristig lebensfähig macht? Es schwebt ja immer die Frage darüber, und das ist dann, da kommt jetzt der Jurist mal zum Vorschein, haftungsrechtlich relevant. Könnte es sein, dass der Vorwurf erhoben wird, das sei ein Desinvestment gewesen, wo es nur um Entsorgung eines ohnehin insolvenzreifen Teilbereichs gegangen ist, sodass sich der Großkonzern davon gestohlen hat und haftungsrechtlich jetzt dafür verantwortlich gemacht werden soll, wenn in einem Jahr oder anderthalb von mir aus die Restrukturierung oder die Erwartungen, die mit dem Desinvestment verbunden sind, dass alles besser wird, dass das nicht funktioniert hat. Das heißt, Desinvestment ja, solange erstens ein Käufer gefunden ist, der mit dem Asset auch wirklich was anfangen kann und dass es so finanziert ist, dass das Asset auch eine reale Chance hat. Desinvestment nur, um es von der Bilanz zu bekommen, zu entkonsolidieren und nicht länger in den Zahlen zeigen zu müssen, nachdem man vielleicht relativ lange auf dem Asset nichts proaktiv gemacht hat, um es wirklich zu restrukturieren und zum Erfolg zu führen, dann ist das eine Reaktion, aber eine, die zumindest das Problem nicht langfristig löst. Auch für das desinvestierende Unternehmen auch nicht.
Okay, aber immerhin hat es schon mal eine Reaktion gegeben. Deine erste Diagnose ist aber, viele Unternehmen sind gar nicht so ehrlich zu sich selber, dass sie diese Unternehmensteile suchen.
Oder dass sie in einem Geschäftsmodell ganz generell verharren, von dem sie wissen, die Welt da draußen ändert sich. Und das Produkt oder die Produkte, die ich produziere, werden aufgrund von regulatorischen Änderungen, von Preisänderungen in bestimmten Marktsegmenten, bestimmten anderen Kundenpräferenzen, die sich immer deutlicher herauskristallisieren, nicht mehr in dem Maße oder vielleicht auch auf absehbare Zeit gar nicht mehr gebraucht. Jetzt kann man warten, bis es immer schlechter wird. In der Hoffnung, ach, die letzten 20 Jahre ist der Markt niemals so schlimm gewesen und hat sich niemals so negativ entwickelt, wie die Schwarzseher das jetzt hier hervorsehen. Auf der anderen Seite wird diese Rechtfertigung oftmals sehr lange dafür genutzt, überhaupt gar nichts zu tun und sich auch auf Sensitivitätsentwicklungen nach dem Motto, was passiert eigentlich, wenn es nur 10% schlechter wird? Wir müssen ja nicht gleich über 50% Umsatzverlust reden. Aber was passiert eigentlich bei gleicher Fixkostenbasis, wenn der Umsatz um 10% sinkt oder wir die Marge zurücknehmen müssen, weil neue Wettbewerber, sei es aus China, sei es aus den USA, sei es aus anderen Bereichen der Europäischen Union auf den Markt treten. Was passiert denn dann eigentlich? Bin ich darauf vorbereitet? Bin ich flexibel genug in meinen Strukturen? Und das vorwegzunehmen, vorwegzudenken und sich die Frage zu stellen, was kann ich heute noch tun, damit ich morgen nicht das Opfer bin, das einfach nur noch Insolvenzantrag stellen muss, weil mir jegliche Reaktionsmöglichkeit genommen ist. Weil dann zu viel Zeit ins Land gegangen ist, die Aufgaben zu groß sind in zu kurzer Zeit und mir von mir aus die finanzielle Fähigkeit fehlt, eine Restrukturierung dann wirklich noch zu finanzieren. Das ist der zweite große Teil, der teilweise auch daher kommt, ich war doch die letzten 10, 15, 20 Jahre erfolgreich. Was wollen Sie denn von mir? Warum soll ich denn über solche Themen nachdenken? Ja, weil die Welt sich da draußen eben gerade ändert. Und zwar so, dass ich besser jetzt schon mal versuche, vor die Kurve zu kommen, indem ich zumindest mal drüber nachdenke und dann auch die richtigen Maßnahmen treffe. Daran fehlt es meines Erachtens auch.
Wenn du ins Spiel kommst, dann ist es in der Regel ja schon deutlich weiter vorangeschritten, was das Thema Krise anbelangt. Was ist denn davor passiert und was nicht passiert? Also bei den Unternehmen, die nicht das Erkenntnisproblem haben, wo scheitert es bei der Umsetzung? Was wird von wem nicht gemacht?
Das ist vielleicht die Beraterfalle. Gerne. Wenn ich als Unternehmer mir einen tollen Berater suche, der sich in dem Markt auskennt, der analytische Kompetenz mitbringt, der Vergleichsfälle gesehen hat, der ist bestimmt in der Lage, mir aufzuschreiben, was gibt es alles an Optionen? Und dann kommt die nächste Frage, die der Unternehmer jetzt stellen müsste oder die das Management stellen müsste oder die von mir aus auch ein Betriebsrat sich stellen müsste. Was muss ich jetzt tun, um von A nach B zu kommen? Jetzt habe ich also hier eine so wunderbare glossy PowerPoint-Präsentation. Da stehen 5, 6 tolle Maßnahmen drin. Erste Frage ist, ist der Handlungsdruck so groß, dass jetzt als erstes versucht wird, daran ein Preisschild zu machen? Oder bleibt es, nachdem man in der Beraterfalle sich wiedergefunden und diese glossy PowerPoint-Präsentation bekommen hat, dabei, dass konkret nichts quantifiziert wird im Sinne von, das und das kostet das jetzt, um das umzusetzen und das ist der Return on Investment in folgendem Investitionshorizont. Oftmals scheitert es schon daran. Da wird eine wunderbare PowerPoint-Präsentation gemacht und die wird dann in die Schublade geschoben. Ich erinnere mich noch mit Grausen an einen Fall, über den man ja mittlerweile sprechen kann, weil er so viele Jahre her ist. Karstadt Quelle hatte alle halbe Jahre eine neue Präsentation fürs Warenhaus. Und als ich dort mal Protokolle angesehen habe, war ich ein ganz junger Anwalt. Da war das so eine riesengroße Plastikwanne. So groß wie dieser Tisch hier. Und der Tisch ist hier, ihr könnt es zwar nicht sehen, aber der ist relativ groß. Und da waren wunderbare PowerPoint-Präsentationen, hunderte von Seiten dick, alle halbe Jahre für Vorstand und Aufsichtsrat. Passiert ist 0,0 gar nichts. Mhm. Der Berater hat sicherlich in dem Sinne nichts falsch gemacht. Der hat halt Konzepte präsentiert. Er ist ja jetzt nicht der Umsetzer. Das heißt, das Erste ist, mache ich ein Preisschild dran. Und wenn ich dann ein Preisschild dran habe, ist die nächste Frage, was heißt denn das jetzt? Was muss ich denn jetzt tun? Jetzt weiß ich auch, wie viel das kostet, aber jetzt muss ich es auch wirklich machen, Bastian. Jetzt muss ich also hingehen und muss meinem Betriebsrat sagen und altgedienten Mitarbeitern, so geht's nicht mehr weiter, wir müssen was ändern. Ich muss zu meinen Kunden gehen und muss sagen, das produziere ich nicht mehr, dafür könnt ihr das haben und lasst uns mal darüber reden, wie die Preisstruktur ist. Ich muss mir ehrlicherweise die Frage stellen, habe ich Versorgungssicherheit noch sichergestellt, wenn ich bestimmte Produkte bekomme oder bestimmte Ausgangsstoffe, die eben nicht ohne weiteres verfügbar sind. Das heißt, dann tauchen plötzlich eine ganze Menge unangenehmer Fragen auf. Die müssen aber einfach nur abgearbeitet werden. Dafür muss es dann aber im Top-Management und ganz normal auf der Fläche beziehungsweise in der Werkbank Leute geben, die einfach hingehen und anpacken. Das heißt, was du oftmals siehst oder was ich oftmals sehe, ist dann ein schlichtes Umsetzungsdefizit. Wir wollen einander dann doch nicht wehtun. Und wir wollen jetzt nicht die extra Meile gehen, die es braucht, um es umzusetzen, obwohl das greifbar notwendig ist. Denn heute tut's weh und morgen ist es wirklich schmerzhaft. Und wenn Sie mich anrufen, ist es meist schon jenseits der Schmerzhaftigkeitsgrenze, so dass ich mich manchmal frage, warum habt ihr nicht rechtzeitig analysiert? Warum habt ihr keine Preisschilder dran gemacht? Warum habt ihr nicht umgesetzt? Die Maßnahmen, low-hanging fruits und dann sukzessive auch die schwierigen Maßnahmen. Weil nur so bleibst du, glaube ich, langfristig erfolgreich. Es sei denn, du nimmst an, dass die Welt, so wie sie heute existiert, sich niemals ändert. Und da belehrt uns die Realität gerade eines Besseren.
Wenn wir dann nochmal die Analogie zur Gesellschaft suchen, dann haben wir da eine Politik, die wir wählen und im Zweifel auch bestrafen, wenn sie nicht das tun, was wir wollen. Das macht es sicherlich erheblich schwieriger, unangenehme Dinge umzusetzen. So. Und wir sehen ja, dass sich da auch vorgescheut wird. Du beschreibst dasselbe jetzt für Unternehmen, wo wir eigentlich einen klassischen Top-Down-Ansatz haben mit einer Hierarchie, wo man es doch eigentlich durchsetzen könnte. Oder sehe ich das falsch?
Durchsetzen könnte ja, wenn auf den verschiedenen relevanten Ebenen das Bewusstsein dafür, dass ich etwas durchsetzen muss, vorhanden ist. Und das Defizit, das wir am Anfang beschrieben haben, von nehmen wir die Fakten zur Kenntnis, ziehen wir die richtigen Schlussfolgerungen daraus und sind wir bereit, sie umzusetzen, das ist ja nicht nur das Management alone, sondern das ist auch der Eigentümer, der das mittragen muss, der aus unterschiedlichsten Gründen sich davor scheuen mag, Veränderungen durchzuführen. Das haben wir schon immer so gemacht. Wir waren doch immer erfolgreich. Wir möchten niemandem wehtun. Ach, mir ist das am Ende des Tages ganz egal, weil mein privates Vermögen ist groß genug, um auch das auszuhalten, wenn das hier irgendwie schief geht. Es mag die unterschiedlichsten Gründe dafür geben, warum ein Management, selbst wenn es möchte, das nötige Backing durch den Eigentümer nicht hat. Es mag der Finanzierer sein, der sagt, ja, das stimmt schon, Sie haben da Investitionsnotwendigkeiten und ich könnte auch, weil ich weiterhin in diesem Bereich auch Darlehen ausreiche, ich könnte das auch finanzieren. Aber so dringend ist das eigentlich noch gar nicht. Also warten wir doch damit noch mal ein bisschen. Runde Klammer auf, warum soll ich als Finanzierer eigentlich meine Risikoposition vergrößern? Runde Klammer zu. Dann mag es ein Management geben, das vielleicht nicht das Management ist. Das ist ja jetzt keine Größe im Sinne von monolithischem Block, sondern da wird es unterschiedliche Präferenzen zwischen CEO, CFO, COO geben. Die mögen auch unterschiedliche Charaktere sein mit unterschiedlichem Risikoappetit und unterschiedlichem Veränderungsdruck. Und dann mag es betriebliche Mitbestimmung geben, die von mir aus selbst in sich nochmal die Frage stellen muss, was will ich eigentlich dazu beitragen oder warte ich hier nur darauf, die nächsthöhere Abfindung mitzunehmen? Das heißt, du brauchst eine ganze Menge, du kannst nicht nur aufs Management schauen, das erstens per se nicht monolithisch ist, sondern du musst sozusagen die Stakeholder-Corona-Dom rumsehen. Und alle müssen, glaube ich, in gewisser Weise zumindest die mentale Bereitschaft mitbringen, offen zu sein, diese Themen zu diskutieren und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Weil so wie die Themen, die wir derzeit in Deutschland und Europa vor uns haben, nicht von einem, nicht von der Regierung allein gelöst werden können, auf die man dann alles schieben kann, sondern wo die unterschiedlichsten Beteiligten sich engagieren müssen, um voranzukommen und eine vernünftige Lösung herbeizuführen, so gilt das genauso für Unternehmen, die im Grunde eine kleinere, verfasste Organisationseinheit sind.
Lass uns aber trotzdem nochmal beim Management bleiben. Also wir sehen, glaube ich, in der Politik, dass wir jetzt ein bisschen davon gestraft sind, was ja eigentlich sehr schön ist, dass wir sehr, sehr gute Jahrzehnte hinter uns haben. Das heißt, das harte Restrukturieren, Zumutungen an eine Gesellschaft aussprechen, das sind sie nicht gewohnt. So, das ist unangenehm. Das ist doch bei vielen Managern nicht anders. Also dieses Thema Restrukturierung haben viele noch nie durchlaufen. Und wenn wir mal ehrlich sind, sind viele dafür auch nicht ausgebildet worden. Es ist jetzt nicht Teil eines BWL-Studiums, dass man mal umfassend mit Sanierung beglückt wird. Haben wir da eine Schwäche im System?
Man kann sicherlich darüber nachdenken, mit Blick auf die Ausbildung anzusetzen. Das Problem ist, wenn du einen Manager in seinen ersten Jahren noch versuchst, eine Universität mit Restrukturierung zu beglücken, ist ja nochmal ein Unterschied, das in einem theoretischen Use Case zu erleben und dann die konkrete Schlussfolgerung im eigenen Unternehmen, in dem man dann tätig ist, zu ziehen. Schwierig, ob es das ist. Was, glaube ich, entscheidend ist in solchen Situationen, ist eine natürliche Neugier und Freude an der Herausforderung. Und das unterstelle ich jedenfalls vom Prinzip her erst einmal jedem, der eine Managementposition übernehmen möchte. Wenn alle unsere Manager nur Verwalter des Bestandes wären, dann wären sie Vermögensverwalter geworden und vielleicht nicht Vorstände oder Geschäftsführer. Das heißt, die Basisannahme sollte mal sein, dass ein Manager ein Interesse daran hat, den bestmöglichen Job zu machen unter den Umständen, die nun mal gegeben sind. Und dass er sich dann offen zeigt und die notwendigen Fragen stellt, um zu gucken, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich gerade gelandet? Und ich habe das jetzt ein paar Mal erlebt, Manager kommen neu rein, finden dann relativ schnell heraus, dass das Unternehmen, das sie neu eingestellt hat, bedauerlicherweise nicht so positiv aufgestellt ist, wie es von mir aus von außen auch in den Gesprächen mit dem Aufsichtsrat seinen ersten Eindruck hatte, die dann aber nicht das Unternehmen schnell wieder verlassen wollen, um die Herausforderung nicht anzunehmen, sondern die, nachdem sie die kalte Dusche erlebt haben, sich einmal kräftig schütteln und dann die richtige Frage stellen: Wie können wir aus dieser Situation das Beste machen? Die laufen dann auch nicht sofort weg, sondern die packen eher zu. Und deshalb habe ich weiterhin das grundsätzliche Zutrauen, dass trotz all der Schwierigkeiten, die vor uns liegen, sich genügend Menschen finden werden in verantwortlichen Positionen, die die Themen nicht einfach wegdrücken und aussitzen und davonlaufen, sondern die loslegen wollen. Wenn wir das unterstützen können durch Ausbildung, ja, wenn wir das unterstützen können durch Brancheninsights aus den unterschiedlichen Verbänden heraus, wenn wir das unterstützen können aus professioneller Sicht im Sinne von CIOs, Beratungsgesellschaften, sonstigem, be my guest. Das sind alles sozusagen Themen, die drumherum liegen. Aber ich glaube, wir sollten ein gewisses Zutrauen in die Manager haben, dass sie zupacken können und zupacken wollen. Und wenn wir sie dabei ein bisschen ermuntern und unterstützen können, dann ist das vielleicht die richtige Kombination, um die potenziell negative Stillstandsenergie, die all diese in Anführungszeichen Bedrohungen auf uns ausüben, dahin umzusetzen, wo wir eigentlich hinwollen. Nämlich, dass wir, das klingt jetzt ein bisschen doof irgendwie, die Tugenden, mit denen wir uns so gerne selbst schmücken. Wir sind analytisch, wir sind präzise, wir sind ideenreich, wir sind stark in der Umsetzung und wir sind konsistent über einen längeren Zeitraum. Das ist nicht nur ein Strohfeuer. Was wir eigentlich alles ganz gut können, dass wir das umsetzen und wirklich nach vorne treiben. Nutzen, um die Krise zu meistern, die, darüber müssen wir uns nur wirklich ehrlicherweise im Klaren sein, das Land wird danach in 10 Jahren ein anderes sein. In der Art und Weise, wie es denkt, wie es produziert, wo es seinen Fokus setzt. Aber vielleicht haben wir dann auch einige Lasten, die wir über 50, 60, 70 Jahre in den unterschiedlichen Landesteilen teilweise gemeinsam, teilweise einzeln aufgebaut haben, die wir dann auch über Bord geworfen haben. Aber eben als Teil nicht nur eines Nationalstaates, sondern eben als Teil, das glaube ich fest, einer größeren Einheit, ja, die hier für uns nur Europa heißen kann.
Brauchen wir denn auf der Unternehmensebene dafür nicht auch einfach eine etwas andere Kommunikation und vielleicht auch Wertschätzung für die Restrukturierung? Ich meine, sagen wir mal ehrlich, auf einer Restrukturierungskonferenz sieht man unendlich viele Berater. Du siehst ja keinen einzigen Manager da vor Ort. Außer denen, die von ihrer Erfolgsgeschichte eines funktionierenden Turnarounds berichten. Aber ansonsten geht da ja kein Mensch hin, weil das am Ende mit einem Stigma behaftet ist. Ist das in anderen Ländern anders? Kann man von irgendjemandem lernen, einen positiveren Umgang mit dem Thema Sanierung zu finden?
Also, ich sage ja jedem Manager, wenn sie das mal erlebt haben und da einmal durch sind, sind sie sowieso ein besserer Manager. Das heißt, gerade, dass er etwas tun muss, was er eben noch nicht gemacht hat und dann erfolgreich oder nicht erfolgreich, sei mal ganz dahingestellt, das Unternehmen neu aufzustellen, macht ihn zu einem besseren Manager. Und das sollte er mal mitnehmen und sollte er auch entsprechend nach außen tragen. Ob man will oder nicht, man muss wahrscheinlich immer noch mal an den angloamerikanischen Raum denken, vor allem an die USA. Das Scheitern auch als Chance für den Neuanfang zu sehen, das ist nicht allzu fernliegend. Und unter Umständen bleibt es dabei, dass wir schlichtweg den gesunden Kern herausschälen und den in eine erfolgreiche Zukunft führen und den zum Kristallisationspunkt für was ganz anderes und mehr machen können. Dieses you are allowed to reinvent yourself. Das positiv nach vorne zu bringen, das muss es sein. Und das kann man auch guten Gewissens jedem mitgeben, der sich die Frage stellt, wenn ich jetzt in ein potenziell scheiterndes Unternehmen hineingehe und dort meine Zeit engagiere, wie werde ich wahrgenommen, wenn es mir am Ende des Tages nicht gelingt? Der Benchmark-Test ist nicht, wenn es erfolgreich ist. Wunderbar, dann kommen sie zur Konferenz und erzählen, dass es toll gelaufen ist. Unterstellt, es geht schief. Dann ist die Erfolgsgeschichte, die man immer noch erzählen kann, es geht ja niemals komplett schief. Es bleibt ja niemals nichts übrig in den wenigsten Fällen. Sondern es gibt ja häufig einen vernünftigen Kern, mit dem man arbeiten kann. Arbeitsplätze, die man weiterführt, Produkte, die man weiterführt, Forschung und Entwicklung, die man vorantreiben kann. Und wenn das an 2, 3 verschiedenen anderen Unternehmen künftig sein Zuhause hat, dann ist die Geschichte aber, wir haben unser Möglichstes getan, es gibt keine Erfolgsgarantie dafür und wir haben vielleicht einen Weg in die Zukunft geschaffen, an den niemand gedacht hat, obwohl die alte Einheit als solche aufgehört hat zu existieren.
Kommen wir nochmal zu einer weiteren Stakeholder-Gruppe. In der Politik wählen die Wähler die Politiker, machen sie quasi zu ihrem Chef, die dann wiederum über sie bestimmen oder zumindest die Rahmenbedingungen für ihr Leben prägen. In den Unternehmen ist das ein bisschen anders. Die Mitarbeiter wählen in der Regel nicht ihre Chefs, sind also die Subjekte des Handelns des Managements ein Stück weit, aber ja auch wichtige Stakeholder im Restrukturierungsprozess. Wie erlebst du diese Stakeholder-Gruppe aktuell und was würdest du dir wünschen?
Was ich zu häufig sehe, ist eine Erwartungshaltung aus der Gruppe der Arbeitnehmer, ihr müsst euch um mich kümmern. Ich glaube, dass die Antwort genau andersrum aussehen sollte. Die Antwort sollte meines Erachtens aus Sicht der Arbeitnehmer lauten oder die Frage, die sie stellen sollten, ist, was kann ich dazu beitragen oder was können wir dazu beitragen, hier wieder auf die Erfolgsspur zu kommen? Das heißt nicht, dass ich jetzt hier Manchester-Kapitalismus, Kahlschlag oder sonstiges, das Wort rede überhaupt nicht. Aber was ich erwarte ist, dass ein Betriebsrat, eine Gewerkschaft, wer auch immer, der sozusagen sich auch als Sprachrohr der Arbeitnehmer versteht, bereit ist, wirtschaftliche Realitäten erstens zu akzeptieren. Wenn ich eben jahrelang defizitär war, dann müsste es jedem einleuchten, dass es so nicht weitergehen kann. Weil dann hat offensichtlich das Unternehmen das Geld nicht verdient. Das mag dann an den Arbeitnehmern liegen, das mag an anderen Dingen liegen. Aber wenn eben Beiträge der Arbeitnehmer erforderlich sind, um eine Gesamtrestrukturierung zu ermöglichen, dann sollten sie Beiträge leisten wollen. Und dann kann die Diskussion nicht die ganze Zeit nur darum gehen, alle anderen tun etwas, aber wir machen einfach genau unseren Stiefel so weiter, wie wir es bisher hatten. Das ist der erste Punkt. Und zweitens, machen wir uns ehrlich, die meisten Restrukturierungen gehen ohne Personalabbau nicht vonstatten. Das Augenmaß angebracht ist nach dem Motto, in welchen Hierarchiestufen schneide ich eigentlich und kann ich nicht eine Restrukturierung auch gleichzeitig dafür benutzen, das Unternehmen insgesamt schlanker und effizienter aufzustellen und von mir aus wirklich einen Wildwuchs abzubauen. All das ist zugegeben und sollte erreicht werden können. Aber wenn in den Verhandlungen es letztlich nur um den Abfindungsfaktor geht und der aus Zeiten in eine Restrukturierungssituation übertragen wird, wo man sich denkt, ja gut, damals konnte man sich von mir aus den Faktor 3 leisten oder vielleicht 3,5 oder was weiß ich noch an wunderbaren sonstigen Dingen. Heute ist realistisch 0,75 zu bezahlen. Dann möchte ich nicht eine Grundsatzdiskussion darüber führen müssen, dass bei einem Personalabbau vor 10 Jahren, als das Unternehmen noch gut Geld verdient hat, ein ganz anderer Faktor gezahlt worden ist, sondern Leistungsfähigkeit muss schlichtweg der Ausgangspunkt der Diskussion sein. Bitte kein Kahlschlag. Auf der anderen Seite aber auch bitte keine leichtfertige, weil wir das in der Vergangenheit immer so hatten, machen wir das jetzt bitte auch immer noch so, Argumentation. Weil es wird den Realitäten schlichtweg nicht gerecht. Und spätestens an diesem Punkt bleibt einem dann kein anderer Weg übrig, als oftmals hart mit Interessenvertretern der Belegschaft zu verhandeln, in der Erwartungshaltung, dass sie das verstehen. Bloße Verweigerung, die ich öfter sehe in den derzeitigen Restrukturierungen, ist an solchen Stellen definitiv kontraproduktiv, stating the obvious.
Sind denn da die Kompetenzen und die Rechte angemessen verteilt? Kann man mit dem System, das wir haben, vernünftig arbeiten? Also wenn wir es jetzt mal wieder auf die Gesellschaft übertragen, dann haben wir da einen sehr fein austarierten Interessensausgleich, der zugegebenermaßen dazu führt, dass oft Dinge gar nicht passieren, führt aber auch dazu, dass alle gehört werden. Also umgekehrt, wie autokratisch muss Restrukturierung sein? Wie demokratisch kann sie sein?
Ich habe mit dem derzeitigen System vom Ansatz her prinzipiell kein Problem. Jeder weiß, dass es zum Beispiel von der Arbeitnehmerseite auf Interessenausgleich und Sozialplan hinauslaufen wird. Und es ist integraler Bestandteil des Prozesses. Es gibt sicherlich Vereinfachungsmöglichkeiten, dass wenn ein Unternehmen definitiv in der Restrukturierung sich befindet und zum Beispiel Finanzierer einen Haircut geben müssen, weil sich sonst die Sanierung nicht finanzieren lässt, dass dann bestimmte Beteiligungsrechte, die auch ein gewisses Blockadepotenzial mit sich bringen, nach dem Motto im Personalabbau, dann auch in seiner praktischen Umsetzung, bei der Frage Sozialauswahl, bei der Frage, wie lange muss ich eigentlich vor welchem Gericht über wie viele Instanzen gegebenenfalls gegen 10, 20, 30, 40, 50 Mitarbeiter einen Prozess führen, weil die sich wehren, dass man dort zur Vereinfachung kommen kann, ja, sollte man offen diskutieren. Immer unter der Voraussetzung, dass klar ist, das ist so ein bisschen wie diese Restrukturierungsdiskussion, wann brauche ich die Gesellschafterzustimmung im Staruk? Nämlich dann nicht, wenn klar ist, dass ein Fremdkapitalgeber bereits einen Haircut hinnehmen muss. Dann ist klar, der Eigentümer ist aus dem Geld. Warum soll der dann eigentlich noch als Bock zum Gärtner werden und darüber entscheiden, ob er überhaupt einen Staruk machen darf? So müsste man konsequenterweise überlegen, gibt es bestimmtes Blockadepotenzial, eben auch in den vom Prinzip her zu akzeptierenden Restrukturierungsrechten von mir aus der Arbeitnehmer, der Belegschaft und ihrer Vertretung, muss man nicht auch dort überlegen, dass bestimmte, ich würde es mal vorsichtig formulieren, fein austarierte Auswüchse noch zeitgemäß sind, wenn wir schneller werden müssen, weil wir sonst zu viel Kraft und Energie und ehrlicherweise auch Beraterkosten als Unternehmen investieren müssen in Dinge, die so offensichtlich umgesetzt werden müssen, dass es eher einer Proforma-Blockadeposition gleichkommt.
Beraterkosten ist nochmal ein ganz gutes Stichwort. Da hat man die Spezialisten im Prozess, die aber natürlich gerne so viel Arbeit wie möglich darauf verwenden möchten, um ihr eigenes Einkommen zu maximieren. Ist das der richtige Anreiz, um eine schlanke, zielgerichtete Restrukturierung durchzuführen? Oder müsste man da auch mal Hand anlegen?
Hand anlegen kann da wahrscheinlich eben nur das Management in dem Augenblick, wo sie eine vernünftige Mandatsvereinbarung mit dem betreffenden Berater schließen. Berater sind, bin ich wieder der Nestbeschmutzer, durch die Tatsache, dass sie nach Stunden bezahlt werden, vom Grundsatz her potenziell falsch incentiviert, weil es dazu verleiten könnte, möglichst viele Beteiligte möglichst lange auf einem Mandat arbeiten zu lassen. Jeder Berater hat aber, glaube ich, so viel oder sollte haben so viel Anstand, dass er das, was notwendig ist, macht. Und darüber hinaus ist schlichtweg unterbleibt, dass Stunden gearbeitet werden, die in der Sache nicht mehr erforderlich sind.
Ja, aber ich glaube, wir kennen alle Fälle, in denen dieser Anstand nicht zum Tragen kam. Oder?
Das mag sein, dass es solche bedauerlichen Fälle gibt. Ich kann an der Stelle nur eins sagen. Das ist die Verantwortung erstens des Beraters selbst, weil er sonst, glaube ich, die gesamte Branche potenziell in Verruf bringt. So viel Anstand sollte erstmal jeder sich selbst gegenüber und seinem Mandanten gegenüber haben. Ich erwarte zweitens von Seiten des Managements eine gewisse Kostenkontrolle. Im Sinne von, muss ich jetzt wirklich diesen Berater noch dafür bezahlen und beschäftigen? Oder muss mein Ziel nicht darin bestehen, mich schnellstmöglich von meinem eigenen Berater wieder zu emanzipieren, damit das nicht zu so einer Art Dauerversorgung durch Überberatung kommt? Das ist, glaube ich, ein zweiter wichtiger Punkt. Die Finanzierer sind mal aufgefordert, zu überlegen, Budgetkontrolle einzuführen, weil es in ihrem ureigensten Interesse ist, weil als Fremdkapitalgeber sie typischerweise das Ganze bezahlen, nämlich die Beraterfrenzy. Am Ende des Tages ist immer der Fremdkapitalgeber, der frisches Geld geben muss, der dafür antritt. Das wäre der nächste Punkt, wo man ein gewisses Safeguard einziehen kann. Und wenn man das mal zusammennimmt, dann gibt's, glaube ich, genügend Sicherheitsnetze, die das Unternehmen selbst und andere Stakeholder ansetzen können, um exzessive Beraterkosten in den Griff zu bekommen.
Tun wir uns denn einen Gefallen mit der auch, finde ich, durchaus exzessiven Gutachtenkultur, die wir bei uns haben? Hilft die uns wirklich mehr, als dass sie den Prozess verzögert?
Gutachtenkultur hilft uns, soweit es dem Unternehmen hilft, mit externer Unterstützung Klarheit darüber zu bekommen, wo die Reise hingehen soll. Und manchmal, oftmals ist es so, dass dafür die Kapazitäten oder die Kompetenz im Unternehmen in dem Maße nicht vorhanden sind. Wenn es zum Beispiel um die Frage geht, in welche Märkte entwickelt sich das Unternehmen, was sind denn wirkliche Vorhercasts, was sind denn die letzten Erfahrungen, wie kann man Produktion effizienter gestalten, da hat es schon sein Brauchbares, wenn ein Gutachter oder ein Berater mit an Bord ist. Das ist die Kompetenz, die man braucht. Ob man für jede Maßnahme, die man trifft, immer sofort eine große Opinion braucht, das sei mal ganz dahingestellt. Wenn es zum Beispiel um die Frage geht, brauche ich für eine Stillhaltevereinbarung für 3 Monate gleich eine lange und umfangreiche Durchfinanzierungsbestätigung des Unternehmens, die dann noch bei einem Berater in Auftrag gegeben wird? Brauche ich für die Einsetzung eines Sachwalters oder eines Sanierungsbeauftragten, um dem Gericht eine gewisse Bindungswirkung aufzuerlegen, immer sofort eine Expert Opinion? Oder geht das nicht auch, wenn das Unternehmen das beantragt, es seien entsprechend wesentliche Gründe dagegen? Weil das Unternehmen wird sich da schon jemand Vernünftiges aussuchen. Jedenfalls sollte das mal die Grundannahme sein. Das heißt, es gibt eine ganze Anzahl von Fällen, wo sich so eine Art Gutachtenstandard durchgesetzt hat, den man für Best Practice hält, wo natürlich die Betreffenden, die beraten und Gutachten schreiben, auch sagen, dass das Best Practice ist. Sei ihnen ja gegönnt. Wo ich aber nicht zwingend einen Nachteil sehe, wenn man das zurückskaliert. Warum brauche ich für einen Standstill für 3 Monate zwingend eine Durchfinanzierungsbestätigung, wenn das Unternehmen es doch ist, das darüber entscheiden muss, ob es antragspflichtig ist oder nicht? Das heißt, da spielt dann so ein bisschen die Frage zusammen, Risikoaversion, vielleicht nicht ganz klare Rechtsprechung, vielleicht nicht ganz klare rechtliche Rahmenbedingungen, die der Gesetzgeber gesetzt hat. Das heißt, Gesetzgeber und Gerichte können uns auch dabei helfen, die Dinge ins richtige Maß zu bringen und nicht Gutachten als ersten Gedanken aufkommen zu lassen, nur, oh, ich muss Haftung vermeiden oder ich muss hier wirklich auf die ganz sichere Seite kommen. Diesen Reflex zu brechen. Dafür brauchen wir aber teilweise den Gesetzgeber und teilweise brauchen wir dafür die Gerichte.
Risikoaversion ist nochmal ein gutes Stichwort, würde ich gerne nochmal aufgreifen. Können wir, glaube ich, auf gesellschaftlicher Ebene durchaus auch als Grund heranziehen, warum wenig passiert. Die Leute haben ein großes Absicherungsbedürfnis ökonomisch. Das ist verständlich, aber durchaus ein Hemmnis. Das ganze Thema Bürokratie, das uns alle so plagt, ist ja an vielen Stellen auch dadurch entstanden, dass man alle möglichen Risiken zu minimieren versucht. So, wer das mal auf die Restrukturierung übertragen, ist da die Risikoaversion grundsätzlich ein großer Hemmschuh für den Sanierungserfolg?
Nicht bei den Profis, die dann hoffentlich mit an Bord kommen.
Naja, fangen wir mal bei den Banken an. Sind ja durchaus auch Profis, aber die suchen das Risiko jetzt nicht, ne? Auch nicht in der Sanierung.
Dafür verwalten sie ja auch fremder Leute Geld. Das heißt, bitte keine Bankenschelte, weil die Bank will sich natürlich gut überlegen, ob sie gutem Geld schlechtem hinterherwirft. Dass sie das vernünftig evaluiert haben, will es klar. Und deshalb sehe ich bei den Banken jetzt nicht per se ein strukturelles Problem. Was ich mir bei Banken wünschen würde, ist, wenn sie nicht nur den Bestand finanzieren wollten, sondern wenn zum Beispiel das Restrukturierungskonzept beinhaltet, neue Geschäftsfelder zu erschließen, weil man weiß, dass nur darin die Zukunft liegt, dass Banken bereit wären, so wie andere Finanzierer es auch sein könnten, auch bei solchen Entwicklungen mitzumachen oder sich zu überlegen, ich stoße mein Engagement in der Restrukturierung ab und mache den Weg für einen Debtfonds frei, der gegebenenfalls bereit ist, ein anderes Risikoprofil einzugehen. Dass ich dafür als Bank einen Haircut hinnehmen muss, der über dem liegt, was ich in der Restrukturierung vielleicht bekommen kann, ist klar. Sonst würde der Debtfonds kaum ein Interesse haben, da wirklich zu investieren. Aber unter Umständen ist das eine Entscheidung, die die Häuser für sich gesehen nochmal neu überlegen müssen. Also ich bin weit davon entfernt, Bankenschelte zu betreiben. Absicherungsbedürfnis ist verstanden. Die Frage, einen Ticken mehr Risikoappetit an den Tag zu legen und auch in Wachstum zu investieren, wenn es das braucht, um das Unternehmen nach vorne zu bringen oder den Weg für andere Finanzierungslösungen freizumachen oder zumindest zu öffnen. Das ist das, was ich von den Banken erwarten würde.
Mhm. Du hattest gesagt, die Restrukturierungsprofis scheuen das Risiko nicht. Gleichzeitig ist das Haftungsrisiko in Teilen ja schon gewaltig. Hemmt das nicht?
Auf der einen Seite natürlich, oder nochmal einen Schritt zurück, natürlich hemmt es das. Wenn du die teilweise wolkigen Anforderungen der Rechtsprechung nimmst, die ausgehend von einem konkreten Fall, sei es Q-Sales, sei es andere, versucht einen Rahmen drum zu legen an das Handeln von Management, dann bekommt man manchmal mehr Steine als Brot, weil bestimmte apodiktisch klingende Sätze in den nicht tragenden Urteilsgründen dann nur eine Schlussfolgerung erlauben würden. Ich muss immer auf der ganz, 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 ganz sicheren Seite sein. Das heißt, ich mache gar nichts oder ich mache es nur mit Beratern oder ich mache es nur mit so viel Belts and Braces, dass es im Grunde keine ernsthafte Restrukturierung mehr sein kann. Dementsprechend musst du auf der einen Seite, glaube ich, im Dialog mit Gerichten deutlicher machen oder erstmals deutlich machen, dass die auch mal ein Feedback darauf bekommen, was bedeutet denn das eigentlich, wenn sie bestimmte Dinge tun und bestimmte Verhaltensregeln definieren, die einem Manager vielleicht in der konkreten Situation, die sie im Nachhinein zu beurteilen hatten, gut zu Gesicht gestanden hätten, die aber nach vorne gewendet für tausend andere Restrukturierungssituationen schlichtweg so enge Leitplanken schaffen, dass man damit auch nichts anfangen kann. Oder jedenfalls nicht ohne Haftungsrisiko. Das ist definitiv ein Hindernis. Das heißt, Selbstbeschränkung der Gerichte im Sinne von, was jedem Manager gut ansteht und auch rechtlich der Maßstab sein sollte, ist das, was dem gesunden Menschenverstand einleuchtet. Es aber damit nicht zu übertreiben und ihn in alle möglichen Absicherungsschleifen hineinzutreiben. Das muss der zentrale Punkt für Haftungsrechtsprechung sein. Und da musst du, glaube ich, darüber hinaus noch einen Berater finden mit einer etwas breiteren Schulter, der sagt, dieser Fall ist anders als das, was die Rechtsprechung entschieden hat. Es kann uns nicht hindern, das Vernünftige zu tun, nur weil wir nicht eins zu eins den Wortlaut eines Urteils nachvollziehen, das unter anderen Umständen gewährt worden ist. Das heißt, die Restrukturierungsprofis brauchen dann, glaube ich, auch die nötigen Restrukturierungsprofi-Berater, die ihnen helfen, richtig zu kalibrieren, das Vernünftige nicht aus dem Auge zu verlieren, aber sich nicht abschrecken zu lassen von nicht tragenden Urteilssätzen, die Dinge aufzuerlegen scheinen als Pflichtenkanon, die in der konkreten Situation schlichtweg nichts zu suchen haben.
Na, dafür gibt's ja Leute wie dich. Eine Gesellschaft kann ich nicht zugrunde gehen lassen, eine Unternehmung schon. Du hast vorhin ja beschrieben, dass es Unternehmen gibt, die einfach kein Geschäftsmodell mehr haben, so sich ein neues suchen müssen. Da kann man sehr viel restrukturieren, da kann man sicherlich viel Zeit und viel Geld drauf verwenden. Meine Frage an dich lautet, ist das aus unserer gesamtvolkswirtschaftlichen Sicht immer sinnvoll? Oder sollten wir nicht einfach, statt uns abzustrampeln und am Ende ein Unternehmen vielleicht wieder über die Nulllinie zu heben, aber nie viel weiter, sollten wir nicht lieber in einigen Fällen sagen, dieses Unternehmen hat keine Zukunft? Dieses Unternehmen hat aber möglicherweise viele hervorragende Mitarbeiter, die an anderer Stelle in anderen Unternehmen sehr viel wertschöpfender eingesetzt werden könnten.
Restrukturierung um der Restrukturierungswillen, damit ich einen Restrukturierungserfolg habe, ist Unsinn. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe in diesem Jahr 3, 4, 5 Fälle gesehen, wo zumindest deutsche Teiloperationen schlichtweg am Ende des Tages eingestellt worden sind. Teilweise auch durch Insolvenzlösungen. Weil sich herausgestellt hatte, nachdem der Gesellschafter oder der Konzern sehr lange sehr viel Zeit und Geld investiert haben, das Unternehmen deutlich über die Nulllinie zu heben, dafür schlichtweg die Berechtigung gefehlt hat. Das Einzige, was das am Ende des Tages aus dem Markt ausgeschiedene Unternehmen mit Sicherheit erreicht hat, war die nächste Planverfehlung. Und da muss man irgendwie nach dem zweiten oder dritten Anlauf ehrlicherweise sagen, das war's dann. Und so leid mir das tut, ich habe ja mal mit euch einen Podcast über Gary Weber gemacht. Dieses Jahr hat's halt Gary Weber getroffen. Und da muss man halt ehrlicherweise sagen, unter Umständen ist die Eigenständigkeit des Unternehmens nicht länger aufrechtzuerhalten gewesen. Und es war der Punkt erreicht, wofür diese Marke im als eigenständiges Unternehmen kein Platz mehr ist. Und derjenige, der die Markenrechte jetzt fortführt und unter der Marke weiter produziert, dann vielleicht doch der Richtige dafür ist. Während die bisherige Organisation eben nicht in der Lage war, dem Unbill der Welt da draußen wirklich zu trotzen und dem ein Konzept entgegenzusetzen, das so überzeugend war, dass es am Markt bestehen konnte.
Du hast jetzt in den letzten, es ist schon fast eine Stunde, eine ganze Menge Punkte ausgeführt, wo wir Schwierigkeiten haben in der Restrukturierung, wo wir auch da vor Herausforderungen stehen und wie man es besser machen kann. Du hast irgendwann zwischendurch, hast du mal anklingen lassen, dass du trotz allem eigentlich einigermaßen positiv bist für unsere Restrukturierungsfähigkeit als Volkswirtschaft. Woraus speist sich das?
Ach du großer Gott, das ist so eine dieser Fragen, auf die man kaum was Sinnvolles antworten kann. Ich glaube, es speist sich aus der Grundüberzeugung, dass wir als Gesellschaft, als Unternehmen, als Restrukturierer immer daran interessiert sind, die Dinge nicht einfach laufen zu lassen, sondern zum Besseren zu wenden. Es gibt diese Glas halb voll, halb leer Philosophen. Ich zähle wahrscheinlich eher zu den Glas halb voll Philosophen. Es ist meine tiefste menschliche Überzeugung, dass es uns gut ansteht, die Dinge besser zu machen, weil wir sind ja nicht die Einzigen auf dieser Welt, sondern die Generation, die danach kommt, die hat ein Recht darauf, eine faire Chance für die Zukunft zu bekommen. Und wenn wir uns nicht mühen, die Dinge besser zu machen, sondern einfach laufen zu lassen und sie dann mehr oder minder als Hypothek für unsere Kinder zu hinterlassen, das widerstrebt mir persönlich so zutiefst, dass ich lieber jetzt zweckoptimistisch, magst du es nennen, in die Zukunft schaue, damit wir das Richtige tun, damit unsere Kinder mit einem vernünftigen Ausgangspunkt versehen werden, aus dem sie dann selbst was Vernünftiges machen können.
Na, damit kannst du uns doch alle schön ins Weihnachtsfest entlassen. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort eines Gesprächs, das mir insgesamt extrem gut gefallen hat, Sven. Ich hoffe, du hast genauso viel Freude gehabt wie ich. Wir wussten nicht ganz genau, wo es uns hinführen würde. Hier sind wir geendet mit einer doch positiven Schlussnote. Vielleicht magst du noch ein oder zwei warme Worte an deine Hörer zum Weihnachtsfest richten und dann freuen wir uns, dass wir uns im nächsten Jahr wiederhören. Wie verbringst du denn dein Weihnachtsfest?
Mit der Familie, mit einer positiven Note und hoffentlich im Schnee.
Da drücken wir dir alle Daumen. Vielen Dank, Sven. Vielen Dank euch dort draußen fürs Zuhören. Unser Podcast-Jahr ist damit zu Ende, aber das nächste kommt bestimmt. Kommt nach einem geruhsamen und friedvollen Weihnachtsfest gut in das Jahr 2026 rein. Wir hören uns dann ganz bestimmt wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com